herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu DAS am Sonntagabend. Wir sind natürlich wieder live aus Norddeutschland. Ein Lübecker, der vor 20 Jahren in etwa seine erste Rolle tatsächlich hier in einer NDR-Produktion hatte und mittlerweile die großen Rollen spielt, auch in ausländischen Produktionen oder für internationale Streaming-Dienste. Seit ein paar Tagen können Sie ihn in seiner bislang schwierigsten Rolle in der Serie The Tattooist of Auschwitz sehen. Und außerdem ist er auch noch Musiker, weswegen wir uns später auch noch mit Pudeldame beschäftigen. Jonas Nahe ist da. Lieber Jonas, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ihr mich hier habt.
Ja. Ist ja auch eine Institution, diese Sendung für Norddeutsche wie dich. Das darf man hier nicht vergessen, ne?
Nee, richtig. Also, Hinnerk, du wurdest ja vor der Sendung direkt auf WhatsApp angeschrieben, ob nicht noch jemand bei dir aufs rote Sofa kann. Weil du eine Institution bist mit diesem roten Sofa.
So, pass auf.
Der ist so nahbar, den Hinnerk, dem schreibt man
einfach. Den schreibt man einfach mal.
Ne? Kannte doch mal aufs rote Sofa.
Passiert immer häufiger, den müsst ihr mal einladen aufs rote Sofa oder Leute, die sich auch selber vor. Kennen wir alles.
Ja.
Wir hatten aber neulich zum Beispiel auf dem roten Sofa hatten wir auch jemanden vom Eurovision Song Contest, nämlich unseren deutschen Teilnehmer, Isaac.
Ja. Hat er auch gesungen hier?
Der hat selbstverständlich gesungen. Der hat richtig Gas gegeben, das war toll, muss ich sagen. Da flog die Spucke, konnte ich so sehen. Es war richtig mit Einsatz. Und gestern Abend hat er auch einen guten Einsatz gemacht, 12. Platz. Ja. Was sagst du, sind wir jetzt wieder, sind wir wieder besser drauf, wir Deutschen?
Ja, ist doch toll, 12. Platz, das ist doch richtig gut. Herzlichen Glückwunsch, Isaac, wo auch immer du bist, in irgendeiner Kamera.
Ja.
Na, hast du gut gemacht. Ja.
Glückwunsch zum Fußball. Fußball hat sich auch einiges entwickelt.
Für
da, da kennst du dich ja auch großartig. Als Lübecker ist man natürlich...
Als Hamburger jetzt Partei ergreifen.
Als Lübecker ist es schwierig. Ne? Gerade abgestiegen, der VfL Lübeck, runter Richtung vierte Liga.
Runter,
St. Pauli.
Ja, da haben David und ich, mein Kompositionspartner und ich, direkt im Bunker, direkt über Millerntor-Stadion und das Studio, das Filmmusikstudio. Also da David sagte, das war wie in Rio auf den Straßen, als die gegeneinander gespielt haben. Und jetzt ist natürlich auf einer Seite in Hamburg ist Rio, auf der anderen Seite ist Billstedt. Ne?
Ja, ist Billstedt. Ne? Das ist so. Ne? Also, Jonas, wir werden uns gleich viel unterhalten. Wir haben viel Zeit und wir werden dich auch singen hören mit der Band. Ich will noch nicht zu viel verraten. Großes Sorglospaket. Jetzt mit Jonas Nahe. Schauspieler, Musiker, Norddeutscher. Ein paar erste Bilder hat Laura Neumeister für dich zusammengestellt.
Seine Figuren intensiv.
Ich will bloß, dass du dich richtig erinnerst.
Sein Spiel so eindringlich, so ergreifend. Seine Filme preisgekrönt. Er ist einer der stärksten Schauspieler seiner Generation.
Jo.
Schon als Teenager steht er vor der Kamera. Eine Schauspielschule hat der Lübecker nie besucht.
Nee, das ist nicht gut.
Dafür aber Musik studiert. Ob als Komponist für Filmmusik oder mit seiner Band Pudeldame. Seine Musik genauso mitreißend wie seine Filme. Schauspieler, Musiker, Künstler. Jonas Nahe.
Mir haben besonders die Bilder mit der Sonnenbrille gefallen. Die ganze so, wenn man so zurückguckt.
1000 Zeilen, ne?
Oder es ist Wahnsinn, ne? Wie die Zeit so denn doch auch vergeht. Mensch, 20
Ach so,
Jahre.
Die 4 gegen Z-Sonnenbrille. Ja, die, mit der konnte ich ja durch Wände gucken. Das war eine ganz besondere Sonnenbrille.
Ja, so aus dem Yps. Aus dem Yps-Gimmick.
Ja, ja, genau. Das ist der große Wunsch, dass ich das irgendwann erfüllen würde, wenn man das Yps-Heft, die Sonnenbrille aufsetzt. Genau.
Seit dieser Woche läuft bei Sky zum Streamen oder auch bei Wow zum Streamen auf Abruf läuft eine neue Serie, aufwendig produzierte Serie, englische Serie, The Tattooist of Auschwitz, also der Tätowierer von Auschwitz. Mhm. Warum ist das eigentlich eine Liebesgeschichte?
Also es ist eine wahre Geschichte, zumindest basiert sie auf den wahren Erlebnissen von Lale Sokolov, der Auschwitz überlebt hat und dort in Auschwitz-Birkenau Tätowierer war. Und er hat dort eine Gefangene kennengelernt, Gita, die später seine Frau wurde und mit der er auch zusammen dann ein Kind in die Welt gesetzt hat. Den habe ich kennengelernt und genau, irgendwann im Alter, im hohen Alter, als seine Frau schon verstorben war, hat er sich mit der Autorin Heather Morris zusammengesetzt und ihr seine Liebesgeschichte erzählt. Daraus ist
Bestseller
ein Roman entstanden.
Ja. 12 Millionen Mal verkauft, glaube ich, ne, ungefähr.
Haben viele Menschen gelesen. Ich hatte ihn auch gelesen, bevor ich überhaupt die Casting-Einladung zu dieser Serie bekommen habe. Und darüber wurde jetzt eine Serie gemacht. Und dadurch, dass diese Liebe Auschwitz überlebt hat und dann tatsächlich auch eine Familie und ein Kind daraus entstanden ist, ist es irgendwie auch eine Liebesgeschichte, ja.
Du spielst Stefan Beretzky.
Baretzky.
Mhm. Stefan Baretzky ist Rottenführer, SS-Rottenführer im Lager, mhm, und auch direkter Vorgesetzter, also, oder Ansprechpartner, wie will man das sagen, von Lale Sokolov. Und was ist dieser Stefan für ein Typ?
Also erst einmal, so wie Lale Sokolov auch, ist Stefan Baretzky war ein real existierender Mensch. Mhm. Es gibt noch Aufzeichnungen von ihm, wie er sich im ersten Frankfurter Gerichtsprozess verteidigt und für seine Taten verantworten muss. Und
das habe ich mir, habe ich mir vorhin angeguckt. Das sind Aufzeichnungen aus 1965.
Genau.
Wahnsinn, wie, mit welcher Schuspe dieser Mann da steht und so tut, als wenn er im Endeffekt nichts gemacht hätte.
Ja, man merkt diese komplette Überzeugung, diesen Brainwash-Effekt, der irgendwie noch anhält Mitte der 60er Jahre, dieses typische Narrativ dieser Banalität des Bösen, dieses man ist eine Exekutivkraft, man hat nur Befehlen gehorcht, was völlig entkräftet wird durch die anderen Aussagen der Holocaust-Überlebenden, die dort auch zu Wort kommen, die Taten von ihm bezeugen, die einfach jenseits sämtlicher Vorstellungskraft stehen. Also er hat die schlimmsten, sadistischsten Spiele an Häftlingen vorgenommen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also dieser Mensch, den ich verkörpern musste, das war wahrscheinlich der Charakter, der mir am weitesten entfernt vorgekommen ist von allem, was ich je verkörpert habe. Und war eine sehr intensive Vorbereitung und dann auch eine sehr intensive Nachbereitung, um das irgendwie wieder abzustreifen. Das war echt ein Drahtseilakt.
Lass uns doch mal reingehen. Gucken wir uns mal kurz einen Ausschnitt an. Also gerade von euch beiden so im Zusammenspiel der Tätowierer von Auschwitz.
32407. Ja, Blockführer. Der neue Tätowierer. Ich bin jetzt für dich zuständig. Wenn du dich ordentlich anstellst, wird alles gut. Wie alt bist du?
26. Ah. Wie alt sind Sie?
Das geht dich einen Scheißdreck an. So alt bin ich. Und jetzt komm mit. Weiter, du dreckiger Hund!
Ich hol dich im Morgengrauen ab. Lokführer? Kann ich in meiner Baracke schlafen?
Du arbeitest jetzt für die SS. Du wirst Schutz brauchen, vertrau mir.
Einfach schon mal so eine sehr bedrückende Szene. Wieso wird er Schutz brauchen? Weil er plötzlich ein etwas abgehobenerer Gefangener ist, oder?
Ja, genau. Er genießt Privilegien dadurch, dass er quasi auf dem Papier für die SS arbeitet. Mhm. Und ein basales Privileg dessen ist, dass er nicht in konstanter Lebensgefahr schwebt. Und als Lale Sokolov dann Gita kennenlernt, seine Angebetete, da kommt es dann dazu, dass Stefan Baretzky sie auch in die Administration holt, um ihr ein ähnliches Privileg zu verpassen, damit diese beiden am Leben bleiben.
Ist er also nicht nur das Monster, sondern ist er auch ein zwiegespaltener Mensch, der auf der einen Seite das Monster in sich trägt, auf der anderen Seite vielleicht auch sowas wie Liebe irgendwo sucht oder sehen möchte?
Also er ist definitiv das Monster, als dass er gesehen wird. Und also die Dinge, die er getan hat, sind einfach monströs. Und er findet halt in Lale Sokolov und in Gita etwas, was er schmerzlich an sich selbst vermisst, nämlich irgendwie diese menschlichen Emotionen, die sie in der Lage sind zu empfinden, in so einer unmenschlichen, also in dieser Schlachterei, in diesem Surrounding des Holocaust, ist es halt irgendwie Lale Sokolov möglich gewesen, noch so Emotionen wie Zugewandtheit, Humor, Liebe, Sehnsucht zu empfinden, all das. Und das muss eine magische Anziehungskraft auf Stefan Baretzky ausgeübt haben, der sich selbst, glaube ich, überhaupt nicht mehr, der auf der verzweifelten Suche war nach irgendetwas Menschlichem in ihm.
Wenn man das, du als Schauspieler, du musst ja dann auch auf der Suche nach diesem Menschen sein, wenn du ihn verkörperst, wenn du ihn spielst. Du hast selber gesagt, das hätte dich fast zerstört, diese Rolle. Also wie bist du da so reingekrochen in dieses Monster?
Ja, ganz reingekrochen. Ich glaube, das schafft man nie. Sowohl in diesen Extremzustand des Opferdaseins im Holocaust, als auch des Täterdaseins im Holocaust. Ich glaube, das übersteigt wirklich unsere emotionalen Kapazitäten als Menschen, die heute aufwachsen. Nichtsdestotrotz versucht man natürlich irgendwie, sich so Ankerpunkte und ein möglichst mehrdimensionales Bild eines Menschen zu machen. Weil nichtsdestotrotz, trotz dieser monströsen Taten, die Stefan bereits hier begangen hat, darf man ja nicht vergessen, dass es trotz alledem ein Mensch gewesen ist und dass man, um auch der Geschichte von Lale Sokolov gerecht zu werden, man irgendwie es schaffen muss, diesen Menschen als ein mehrdimensionales menschliches Wesen darzustellen. Mhm. Und dafür habe ich natürlich, also das hat dann ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse auf mich, waren ausschlaggebend. Unter anderem ein Gespräch mit Heather Morris, eins von vielen, und ihren beiden Söhnen, die Lale Sokolov auch kennengelernt haben. In Bratislava haben wir uns zusammengesetzt und sie hat mir sehr, sehr lange und ausführlich viele Dinge erzählt, die dann nicht den Weg in die Geschichte, also nicht in den Roman gefunden haben, aber in unsere Serie. Die haben so etwa den Charakter, diesen unsicheren, suchenden Charakter, den ich gerade beschrieben habe, geformt. Und dann hatte ich halt diese Aufzeichnungen aus den Frankfurter Gerichtsprozessen und die Aussagen der Überlebenden. Wir waren dann auch in London in dem Survival Center, Holocaust Survival Center, mit Überlebenden gesprochen. Wir waren natürlich auch in dem Museum und all diese verschiedenen Einflüsse, die man dann hat, auch mit der omnipräsenten Holocaust-Bildung, die wir in als junge Menschen in der Schule genießen. Also all das spielt natürlich irgendwie rein und man versucht dann aus diesen verschiedenen Polen irgendwie diesen Menschen nachzuformen. Aber ob es mir gelingt oder nicht, das war meine persönliche, ich wollte das unbedingt. Ich wollte irgendwie, dass diese Geschichte erzählt wird und Stefan Baretzky ist ein wichtiger Teil der Geschichte Lalo Sokolovs und ich wollte es so authentisch und so dringlich wie möglich erzählen.
Ja, diese Geschichten müssen erzählt werden, damit sie eben auch von Generation zu Generation weitergetragen werden. Ja. Das ist einfach so, weil du bist zum Beispiel eine Generation, also meine Eltern sind sogar noch im Krieg geboren worden. Bei dir sind noch nicht meine mal die Großeltern, sogar nach dem Krieg erst geboren. Ne? Also, und wir müssen das weitertragen, dass das nicht nochmal passiert, dass wir einfach dessen gewahr sind.
Ich glaube, während des Drehs kam eine Studie raus über Jugendliche und junge Menschen in Deutschland zwischen 19 und 29 oder so, wo 22% laut Studie die AfD wählen würden, eine Partei, die versucht, irgendwie eine Decke über unsere Geschichte zu legen und wo sich führende Köpfe der Partei hinstellen und sagen, unsere Vorfahren waren Helden, unsere Väter, unsere Großväter waren Helden. Also die Geschichtsverzerrung betreiben und ich glaube, dass man diese jungen Menschen, das ist für mich fast unverständlich, aber ich glaube, dass man diese jungen Menschen irgendwie auch über moderne, gute filmische Stoffe mit an der Hand nehmen kann und noch vieles erzählen kann und eine emotionale Verbindung zu diesen nahezu unverständlichen Geschehnissen irgendwie herstellen kann. Also bei mir war es auch so. Ich habe das Tagebuch der Anne Frank gelesen, ich habe Schindlers Liste geguckt. Also ich habe über das Medium Film habe ich irgendwie tatsächlich gelernt über diese Zeit. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, moderne, neue Stoffe über diese Zeit zu machen und diese Geschichten zu erzählen. Das ist meine große Hoffnung, dass das...
Ich finde übrigens deswegen auch, dass jede Schulklasse mal sozusagen verpflichtet wird, auch Konzentrationslager zu besuchen. Gibt es Bergen-Belsen zum Beispiel in Norddeutschland, aber eben natürlich auch Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Also das ist bedrückend, wenn man das einfach mal gesehen hat.
Und das ist zutiefst verstörend, wenn man
da... Dann weiß man, um was es geht. Ne? Tattoo ist auf Auschwitz, bei Sky und bei Wow zum Streamen. Und über eine Begegnung bei der Premiere in Großbritannien werden wir gleich noch sprechen. Vorher schauen wir uns aber noch einen Film von Sophia Münde an. Und zwar, wie eine Nachfolgegeneration gegen das Vergessen angeht.
Die Namen ihrer Angehörigen sollen in Erinnerung bleiben.
Desiree Imans, Abraham de Mang.
Franciscus Dors.
Jakobus van Lozenoort.
Sie alle waren hier im KZ Neuengamme inhaftiert. Insgesamt haben die Nazis hier 100.000 Häftlinge aus ganz Europa zur Arbeit gezwungen. 50.000 starben. Zum 79. Jahrestag der Befreiung sind ihre Angehörigen angereist, um ihrer zu gedenken, wie Sandra Pullom, ihrer Großmutter. Die Verfolgungsgeschichte ihrer polnischen Großmutter hat Sandra Pullom aufgearbeitet. Angefangen hat alles mit dem Schmuck von Genoveva Banaschak, den ihre Enkelin vor 6 Jahren zurückerhielt. Er wurde ihrer Oma im KZ Ravensbrück abgenommen, bevor sie nach Neuengamme kam. Sandra Pullom war erstmal geschockt, dann wollte sie mehr erfahren.
Sie müssen wissen, meine Mutter und ich sind in Schweden geboren und aufgewachsen, ein Land, was nicht im Krieg war. Und das sind ganz andere Bedingungen, als wären wir jetzt in Polen oder in Deutschland aufgewachsen. Niemand konnte ja wissen oder nachvollziehen, dass wir so eine Geschichte in der Familie haben. Darüber hat man ja nicht so gesprochen.
Um ihrer Großmutter heute zu gedenken, hat Sandra Pullom ein eigenes Plakat gestaltet, das sie nun drucken wird.
Das ist spannend. Ich hoffe, dass ich das gut mache und dass das Ergebnis schön ist. Das ist ja schon was Besonderes.
Auch durch die Drucktechnik soll ein Zeichen gesetzt werden. Sie wurde bereits im Widerstand gegen die Nazis genutzt. Auf dem Plakat hat Sandra die Verfolgungsgeschichte ihrer Oma skizziert.
Dass sie 1942 verschleppt wurde, willkürlich bei einer Razzia, zur Zwangsarbeit. Ja, da hat sie in einer Fabrik gearbeitet und da entstand ein Brand in der Fabrik. Und sie wurde für die Sabotage beschuldigt und kam ins Gefängnis und sollte eigentlich erschossen werden. Aber nachdem sie da 5 Monate im Gefängnis war, kam sie ins KZ Ravensbrück als Strafe sozusagen. Von 1 Jahr Ravensbrück kam sie später hierher nach Hamburg in ein Außenlager von KZ Neuengamme und von hier dann befreit.
Das gedruckte Plakat dann in den Händen zu halten, ist für die Angehörigen oft ein emotionaler Moment. Die Idee, den Opfern in dieser Form zu gedenken, haben Bernhard Esser und Eileen Cicic zusammen mit der Hochschule für Bildende Künste entwickelt. Auch Essers Vater war hier inhaftiert, deshalb engagiert er sich für den Gedenkort.
Und da sah ich oft Menschen ratlos, die nach Namen suchten, nach ihren Angehörigen und verzweifelt nichts fanden. Und da kam der Gedanke, irgendwas für die Opfer zu tun, die hier gelitten und auch umgekommen sind.
Die Grundidee war auch zu sagen, das ist etwas hier, das bleibt. Wenn meine Enkel, wenn meine Urenkel, wenn die irgendjemand hier in 50 Jahren kommt, dann können die sich hier hinstellen und diesen Druckstock nehmen und das Plakat drucken und es mit nach Hause nehmen. Und es ist tatsächlich so, dass wir es von ganz vielen hören, da hat dieses Poster zu Hause einen Ehrenplatz.
Gemeinsam plakatieren die Angehörigen hier am Ort der Verbundenheit in Neuengamme. Irgendwann werden die Poster verwittern, aber die Druckstöcke bleiben und werden ausgestellt. Damit die Namen der Inhaftierten nicht in Vergessenheit geraten.
Ja, das finde ich richtig, weil Namen geben diesem Grauen noch etwas Fassbares, einfach wirksam gegen das Vergessen. Jonas, hast du eigentlich heute schon bei deiner Mutter angerufen?
Nee, aber mit meinem Vater habe ich geschnallt.
Ja, aber wie, du hast noch nicht
oh
mal...
Gott,
um Gottes Willen, sag Gott, mal.
Ist ja noch ein langer Tag.
Wir heute sind ist
ja
Muttertag.
Live. Wir sind ja live.
Mutter,
ja
wir gratulieren allen Müttern zum Muttertag an dieser Stelle.
Die wohnt in Kiel, die hat ja jetzt allen Grund zu feiern.
So. Die feiert wahrscheinlich
die ist wahrscheinlich noch. Die ist noch am Feiern und nachher rufe ich sie an. Und sage,
aus Rücksicht.
Genau, aus Rücksicht und erinnere sie daran, dass Muttertag ist.
So,
ist nicht nur Holstein Kiel.
So werden wir das machen. Sag mal, so im Nachhinein,
ja.
Wofür bist du deinen Eltern in deiner Erziehung dankbar?
Oh, für so vieles. Also ich habe 2 tolle Geschwister, ich bin unheimlich behütet und mit so viel Liebe aufgewachsen. Ich weiß nicht, das hat mir, glaube ich, ein ganz großes Urvertrauen gegeben in meinem Leben und das muss man erstmal hinkriegen als Eltern. Das ist, ja.
Aber ich glaube, es gab auch so eine Idee von deinen Eltern, du kannst machen, was du willst, aber wenn, dann mach es richtig.
Ja. Das war, genau, uns Kindern generell so, das war, meine Eltern sind nämlich welche, die haben immer 180% gegeben. Also wenn wir jetzt über meine Mutter sprechen, die hat nachts immer Nachtdienste geschoben.
Als Krankenschwester, ne?
Richtig, genau. Und dann hat sie uns irgendwie, als sie aus dem Nachtdienst kam, noch schnell die Brotdose gemacht und so und uns in die Schule gesteckt. Dann während der Schule kurz geschlafen und dann schon wieder gekocht und vorgearbeitet und dann noch den ganzen Tag danach gemacht. Dann kam mein Vater und die haben sich, ich weiß gar nicht, wann die überhaupt geschlafen haben, die beiden. Also die haben, und das war schon so ein bisschen so, wenn euch das Herz an irgendetwas richtig doll hängt, und in ihrem Fall waren es dann ganz doll die Kinder, dann setzt euch da, da gebt alles für. So.
Und dann konnten sie noch nicht mal gut schlafen, weil du hast schon sehr früh angefangen zu klimpern, zu üben. Ne? Mit, wann auch, ging das los mit,
auch mit meinem Vater zusammen? Da konnte ich die ganze Nachbarschaft schlafen.
Ja, dein Vater hat Gitarre gespielt?
Genau,
ne?
Das ging los mit so einem Combo-Verstärker. Da ging die Gitarre rein, aber auch ein dynamisches Mikrofon in den Instrumenteneingang. Das ging extrem laut.
Ja.
Und irgendwann kam mein Vater dann mit so, ganz stolz wie Bolle mit so zwei so Monitoren, also so Stage-Monitoren, so Wedges an, die hier irgendwie so rumstehen. Die können ganz schön laut sein. Die stellte er dann so auf diese hölzernen Regale oben und links und hatte so einen Aktivverstärker, so ein kleines Mischpult und machte das, drehte das auf und
sagte,
guck mal, Mucki, was ein Sound. Ja, wir haben zwei Nachbarn haben wir verschlissen, ja.
Und Mucki, jetzt ist raus. Ne? Jetzt ist
wir sind ja per Du.
Jetzt ist er raus. Ne?
Schreibt dir meine Mama.
Ja. Sag dem Mucki, er soll nachher nochmal anrufen.
Ja, genau.
Und dann, was auch, eigentlich Musik war schon vorgeplant, dein Weg. Das war klar, das wird Musik. Der Junge ist talentiert, der Junge macht Musik, das wird alles. Und dann kam aber 4 gegen Z.
Ja, durch die Musik.
Durch die Musik.
Da, ja.
Das war 5., 6. Klasse so, ne?
Ja, genau. Da kam dann ein Kantor aus Lübeck, von der Lübecker Knabenkantorei, kam in die Schulchöre und setzte sich hin und sagte, singt mal alle vor.
Ja.
So, und ich habe dann vorgesungen und das bin dann Sopran in der Knabenkantorei in Lübeck geworden. Der altehrwürdige Knabenchor. Und dann wollte ich an die Oper als Solist singen und bin stattdessen dann beim NDR hier bei einer Serie gelandet im Casting.
Für
4 gegen Z.
So. Also, oh, ich wollte mal sagen, da ging es auch. Aber ich meine, Entschuldigung, das war der Startschuss Richtung Schauspiel.
Ja.
Weil dann kamen immer mehr Rollen. Also Großstadtrevier, alles Mögliche kam dann einfach. Ne?
Ja, das war genau. Das waren so erstmal so die In-House-Produktion des Studio Hamburg.
Mhm.
Dann wurde ich immer wieder mal so gefragt, so kannst du hier nochmal bei den Rettungsfliegern, hier beim Großstadtrevier und so, kannst du so Episodenrollen spielen. Das war dann irgendwie so ein ganz netter Brotverdienst und Nebenjob, so der beste Nebenjob der Welt für die Oberstufe und so. Und meinen ersten Film habe ich dann nach der Schule gedreht.
Das war 2011, war das Homemade?
Home Video.
Ja. Auch, sag mal, mega Thema Selbstbefriedigung eines Jugendlichen, ein Thema, was für viel, wie soll ich das sagen, für Probleme auch sorgen.
Ja, genau, es ging um so Cybermobbing ging es. Ne? Ja? Die ersten Fälle von Suiziden traten auf um die Welt von Jugendlichen, die sich das Leben genommen haben aufgrund von Mobbing in den gerade so startenden sozialen Medien, und es gab Mittwochabendfilm dann in der ARD zu diesem Thema, und das war Home Video. Und das war meine erste Filmrolle, genau.
Und danach ging das ja im Grunde immer weiter, aber Musik war nicht so ganz aus dem Kopf, aber es kam die Schlägerei in der Disco dazu.
Was? Ach so.
Ja.
Ja. Ja, weil da bin ich auch gar nicht stolz drauf. Oh Gott, jetzt werde ich richtig rot.
Nein, das Sofa. Wieso?
Camouflage.
Wieso? Du hast deine Freundin verteidigen müssen, ja. So war es doch.
Ja, ja, das war so, ja. Und da habe ich mir ganz heroisch die Mittelhand beigebrochen in einem Splitterbruch. Und dann konnte ich nicht Klavier studieren, was ich eigentlich wollte, sondern habe dann ich darf jetzt nicht, da hinten sitzen die ganzen Musiker, ich darf jetzt nicht sagen, ich habe Filmmusik studiert, weil das habe ich gar nicht, da kriege ich immer auf den Deckel. Ich habe eine Ausbildung.
Du hast dich mit Filmmusik beschäftigt.
Das habe ich sehr intensiv, habe ich mich damit sehr beschäftigt. Eine Ausbildung gemacht in Bonn als Filmkomponist, ja, genau. So.
Und einen der Großen der Zunft hast du gerade erst getroffen.
Ja, David Grabowski.
Genau. David Grabowski, Hans Zimmer, man nennt sie in einem Atemzug.
Ja, das ist so.
Und wir werden auch über beide und mit einem von beiden werden wir auch noch gleich gemeinsam reden, weil ihr werdet gleich gemeinsam spielen.
Ja.
So, Musik lässt sich nämlich nach wie vor nicht los, deswegen erleben wir dich gleich live mit deiner Band. Vorher aber noch ein Film von Elisabeth Bergmann über ein Musikprojekt zum Mitmachen.
Fädel, Fädel! Du bist die Scholle!
Machen Sie mit, schicken Sie uns Ihre Texte und Gedichte. Jack Palminger und Carsten Aerobic-Meyer machen Musik daraus.
Fädel, Fädel, die Zeitenschleier in der Luft.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist toll, man kann die Tickets schon kaufen für die Veranstaltung. Es ist noch kein einziges Lied geschrieben. Und das ist aber auch das, was mich, um ehrlich zu sein, daran reizt, dieses mal gucken, was da in 3 Wochen passiert ist und was wir da auf die Bühne bringen.
Carsten Aerobic-Meyer, Hamburger Musiker, auch bekannt, weil er die Filmmusik des Tatortreinigers komponiert hat. Jack Palminger bildet mit Rocco Schamoni und Heinz Strunk zusammen das Künstlertrio Studio Braun. Das Schauspielhaus hat den beiden Musikern in der Immanuel-Kulturkirche auf der Hamburger Veddel ein Musikstudio eingerichtet. Ein außergewöhnlicher Ort, aber das reizt Meyer und Palminger.
Das wollen wir nutzen.
Ja?
Ja, es ist ein bisschen verstimmt, aber ich mag das gerne.
Das Kernstück der gesamten Aufnahme sind diese Bongos.
Bongos oder was Ihnen auch sonst zu den Texten in den Sinn kommt. Aus den Liedern soll später eine Platte entstehen. Genau wie 2006 im Maxim Gorki Theater in Berlin. Auch dabei Dramaturg Ludwig Haug. Inzwischen arbeitet er am Schauspielhaus.
Die Idee ist so simpel. Schickt uns eure Texte, wir machen Musik draus. Es gibt eine Show, es gibt eine Platte. Das ist so leicht zu kommunizieren und gleichzeitig so groß eigentlich in dem, was es bedeutet, weil Leute uns ihr Herz öffnen über ihre Poesie und wir gleichzeitig das machen, was wir gut können, nämlich aus so einem Material dann Theater, Entertainment, aber eben auch in gewissem Sinne eine soziale Plastik zu errichten.
Weit mehr als 100 Menschen haben Texte eingesandt. Die Themen sind vielseitig. Oft geht es um das, was einen gerade im Leben beschäftigt. Die Auswahl nicht einfach.
Ja. Viele schreiben was dazu, schreiben, wie alt sie sind, wo sie herkommen, wie sie sich das Lied vorgestellt haben, ob sie vielleicht mitsingen wollen.
Die meisten Leute wollen das nicht. Stattdessen setzen sie auf Schauspieler und befreundete Musiker, die ihre Ideen mit einbringen.
Wir haben tolle Leute, jetzt kommen von außen die Gäste heran und das macht total Spaß, das aufzumachen. Und jetzt passieren so die kleinen magischen Momente.
Das ist für uns kein Seitenprojekt, kein Nebenprojekt, kein Sozialprojekt oder sowas, sondern wir geben da alles, was das Schauspielhaus zu bieten hat, an Licht und an Ton und natürlich unseren fantastischen großen Saal, der ja immer auch nochmal eine ganz eigene Magie hat. Und es freut uns sehr, dass wir nicht nur hier als Schauspielhaus auf die Veddel kommen, sondern diesmal auch die Veddel ins große Schauspielhaus. Das ist irgendwie ein tolles Ereignis.
Veddel, Veddel!
Und für viele eine einmalige Chance auf einen ganz persönlichen Song.
Veddel, Veddel!
Ja, 29. 30. Mai übrigens die Gala im Schauspielhaus. Und das hier, das ist das aktuelle Album von Pudeldame. Können wir mal eben ein bisschen näher rangehen, so mit der Kamera. Sie nennen sich selber die smarten Sexy Popper und sind Tom Richter, Moritz Hamm, Hannes Eils und David Grabowski und natürlich Jonas Ney. Viel Spaß mit Pudeldame.
Schau Titanic und auf alte Polaroids. Ich denk an, was ich so bereu. Ich denk an meine alte Freunde. Nur keine Panik, ich bin allein. Ich lass es zu, ich bin bereit. Ich würd so gern mal wieder rein. Und meine Augen bleiben zum Sehen und zum Beneiden. Ich würd so gern mal wieder. Ich würd so gern mit dir mal. Ich würd so gern mal wieder weinen. Ich würd so gern mal wieder. Ich würd so gern mit dir mal. Ich würd so gern mal wieder. Ich würd so viel lieber zeigen, so wie nachts in meinen Träumen. Da ist Katharsis, Nächte
Sexy Popper, Pudeldame, live gespielt. Ich finde, das muss man ja mal einfach sagen. Großes Besteck, richtig handgemachte Musik mit Schlagzeug, Keyboards, Gitarren. Cool. Also erlebt man ja auch nicht mehr so häufig. Komm mal, David, kommt mal bitte mit. So, David hat extra schicke Schuhe angezogen
heute. Ja, das ist die schönsten. Ich habe die extra lange ausgesucht heute.
Sehr gut. Kann man das mal zeigen? Das sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Hat eine gewisse Eleganz auch.
Aber eigentlich musst du sie nebeneinander zeigen. Ja, sie gehören doch, sie geben erst zusammen.
Nein, sie sind jedes Bild für sich.
So. Bitte setzen, mein Herr.
Ja. Fliegen
bitte setzen. Wann sieht man euch wo live?
Denn am 26. schon.
26.05. In Hamburg.
Ja, im Knust.
So. Jetzt schon ausverkauft wahrscheinlich.
Ja, vielleicht gibt es noch ein paar Restkarten. Man könnte ja mal nachgucken im Internet, ob es noch welche gibt. Zu erwerben.
Oder 26. Abend, Kasse
auch. Ja. Pudel 26.
Mai. Das wird auf jeden Fall schön.
Ihr habt den Song Weinen ausgewählt für heute. Mhm. Weinen Männer zu wenig?
Zumindest stellt dieser Song das in Frage, ob vielleicht Männer zu wenig weinen könnten oder vielleicht durch bestimmte Männlichkeitsbilder einen anderen Zugang zu ihren Emotionen haben. Oder also kann man sich ja mal damit auseinandersetzen.
Ich finde immer wieder, Emotionen zu zeigen, erst recht männlich, ehrlich gesagt.
Ja, ist auch so.
Absolut.
Oder?
Es geht eher darum, kann man es oder kann man es nicht. Dave und ich haben uns lange darüber unterhalten, dass wir es einfach so ein bisschen verlernt haben. Ja. Gar nicht aus Scham oder so es unterdrücken, sondern dass uns irgendwie dieses Ventil abhanden gekommen ist über die Zeit. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit immer wieder mal angefangen zu weinen.
Ich auch, lustigerweise.
Es kommt wieder.
Ich frage mich, ob es mit dem Song zu tun hat.
Es ist wahrscheinlich, es ist echt eine Katharsis.
Man verlernt das.
Wirklich.
Man verlernt es leider. Wie lange giggt ihr schon zusammen, wie lange kennt ihr euch? Das ging ja schon sehr früh los, ne?
Ja. In der 11. Klasse auf dem Schulhof kam Jonas zu mir und meinte, Gitarrero.
Hab ich das echt gesagt?
Hast du gesagt?
Gott, das ist ja furchtbar.
Bisschen unangenehm.
Oh, Gott, danke.
Aber ich dachte so, ja, hey. Ja? Weil ich war neu auf der Schule. So. Ja. Und ich habe nur gehört, dass jemand...
Gitarrero, komm mit in die Big Band. Komm mit in die Big Band. Die waren in der Big Band auch von der Schule zusammen.
Ja, aber ich habe gesagt, komm mit in die Big Band. Da wollte er mich gar nicht dabei haben.
Nee, du packst die besten Geschichten gleich zum Anfang aus.
Es sind ja die Triggerpunkte, ne?
Ja,
dass sie dann so kommen.
Trauma, was?
Nein,
es ist wirklich so. Dave hat sich für die Big Band beworben, wo ich noch mit Go Talent on the Mountains genommen wurde und ich wollte dann aber irgendwie, dass er mit seiner Metal-Musik zum MP3-Player nicht genommen wird. Das war wirklich,
ich habe Metal für eine Big Band vorgespielt, weil ich hatte so eine satanistische Phase zu der Zeit.
So.
Und da habe ich eigentlich nur Metal gespielt. Aber
ja,
so.
Später sagen, ja, aber könntest du gut beim Eurovision Song Contest auftreten?
Vielleicht.
Ne? Es könnte in Teil möglich sein.
Wir werden immer wieder gefragt übrigens, ne?
Ob wir mit
Pudel da. Ich glaube, irgendwann ist es an der Zeit.
Nein, mal ernsthaft, das wäre doch mal eine Idee, oder?
Vielleicht, ne? Vielleicht sollten wir es mal bewerben.
Guck mal, da hinten sitzt Kai.
Ich habe das letztens, gestern. Ich habe es letztens mal geguckt. Nee, das war ja gestern bei ESC. Ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben geguckt.
Echt?
Ja.
Und?
Es gab so ein paar Beiträge, die waren auch so ganz okay.
Muss ich sagen, ein paar haben mir auch sehr gut gefallen. Ich fand es diesmal wirklich gut.
Ja. Also wirklich, so, wo man so fragt, geschmacklich fragwürdig.
Zumindest. Warum muss deine Unterhose wegfliegen zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Ne?
Ja, ich finde es auch so, es ist irgendwie ein leichtes Mittel, einfach zu sagen, ich trete jetzt unten ohne auf. Als Mann. Ja. Also ich meine, es kann provokativ sein, aber es ist geschmacklich fragwürdig zumindest.
Es kann auch in den 80ern hängen geblieben sein.
Kann?
Möglicherweise. Ja. wir müssen gleich über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über Filmmusik.
Oh,
Seid ihr beide im Business drin, habt da schon große Erfolge, aber vorher schauen wir uns noch mal etwas an, was mit Sicherheit eure Herzen ein wenig höher schlagen lässt. Wir so eine Art Einstimmung, wir kamen Synthesizer in verschiedensten Variationen hervor. Es klingt mega und Kolja Rober hat sich das angesehen.
Synthesizer haben die Musikgeschichte geprägt wie kaum ein anderes Instrument. Davon sind Sunny Vollherbst und Frank Husemann fest überzeugt. Die beiden Musiker und Tontechniker sind seit Ewigkeiten Synthesizer-Enthusiasten.
Bei mir begann das schon in meiner Kindheit. Die Eltern hatten ein Radio- und Fernsehgeschäft, hieß das damals noch. Und da saß ich dann immer im Hi-Fi-Studio und habe unter anderem die Platte Kraftwerk Autobahn gehört. Das hat mich so begeistert, dass meine Liebe zu den Synthesizern geboren war.
I Feel Love von 1977. Donna Summers Stimme gepaart mit dem futuristischen Bass eines Moog-Synthesizers. Zusammen ein zeitloser Welthit. In ihrem Synthesizer-Studio Hamburg können Sunny und Frank Dutzende der jahrzehntealten Instrumente vorzeigen. Einige der Originale, wie ein PPG oder ein Roland Jupiter 8, sind heute selten und viel wert.
Dann haben wir hier jetzt den Minimoog. Wie ich immer sage, Gottvater auf Synthesizer. Vor dem Minimoog gab es nur Synthesizer in Form von Kleiderschränken oder ganzen Schrankwänden. Und mit dem Minimoog Anfang der 70er wurde das Ganze dann plötzlich kompakt und man konnte sowas auch tragen und auf eine Bühne stellen.
Im Gegensatz zu digitalen Geräten ist bei den analogen der gleiche Ton immer ein wenig anders. Das liegt an unpräzisen Bauteilen wie den Oszillatoren, den Schwingungserzeugern.
Das ist das A, ein Oszillator. Der eiert jetzt immer so ganz leicht um das A rum. Hört man jetzt bei einem Ton noch nicht, wenn ich aber jetzt den zweiten dazu fahre. Jetzt hört man es. Das ist das Lebendige eigentlich der analogen Tonerzeugung.
Analog-Synthesizer gehen halt auch kaputt, wenn man sie nicht spielt. Also da rosten Tasten ein. Schalter funktionieren nicht mehr richtig. Also die müssen halt auch gespielt werden, damit sie am Leben bleiben. Und das ist quasi auch einer unserer Aufträge hier. Neben dem Erziehungsauftrag, den wir haben, um Leuten halt klarzumachen, dass analoge Technik halt doch irgendwie geiler als digital ist im Musikbereich.
Regelmäßig kommen Bands in ihr Studio und nehmen mit den alten Instrumenten neue Songs auf. Einige Musiker können es kaum fassen, was für Schätze sie vorfinden.
Ein Keyboarder, der hat auch 3-4 Synthesizer auf der Bühne hatte und der kam wirklich hier rein, stand in der Mitte, hat sich da vorne in der Mitte hat sich einmal um sich selbst gedreht und hat geweint. Der fand es einfach so schön und sagt, er will nicht mehr gehen.
Analoges Highlight dieses Jahr, entspannte Live-Konzerte mit ihren Synthesizern im Hamburger Club, übel und gefährlich.
Man ist ganz nah dran und zum anderen ist es, glaube ich, was ganz Besonderes, weil das so seltene Geräte sind, dass das irgendwie so in doppelter Funktion irgendwie beeindruckend ist für die Leute.
Es ist halt kein Museum. Es genau. Ist tatsächlich ein Studio. Hier wird alles benutzt.
Ja.
Und das in jeder Hinsicht mit sehr viel Hingabe.
Ja, und David kennt die beiden natürlich, weil die im Bunker in Hamburg auf ähnlichen Stockwerken
Etage
Studios haben, ne, und Probenräume. Und dann hört man auch über die Rohre, dann so diese Synthesizer. Das ist natürlich mega. Filmmusik. Ihr beide macht Filmmusik. Das ist wirklich, ihr habt zum Beispiel auch, das war richtig ein großer Erfolg für euch, darf man nicht anders sagen, für Charité. Für die Serie, für die 4. Staffel habt ihr die Musik gemacht.
Ja.
Da schauen wir mal eben ganz kurz rein. Aber achten Sie jetzt bitte mal nicht unbedingt nur auf die Szene, sondern auf die Musik.
Geladen. Zurück. Scheiße.
Das Hauptthema des Filmes, der Serie, ist auf jeden Fall auch drin, von der Musik her.
Richtig.
Aber in Variationen.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie geht ihr da vor? Also ich meine, man nimmt das ja als Zuschauer erst gar nicht so wahr. Mhm. Aber man schafft ja mit der Musik schafft man ja etwas Unglaubliches.
Ja, absolut.
An Atmosphäre.
Ja.
Wie geht ihr da rein?
Also im Falle von Charité war es tatsächlich viel über Themen, über kleine Motive, musikalische Aussagen, die bestimmten Personen oder bestimmten Orten der Charité zugeordnet waren.
Mhm.
Und die haben wir dann zusammen mit den Figuren auf die Reise geschickt. Also es ist im Prinzip, das musikalische Motiv begibt sich, so wie sich die Figuren in der Dramaturgie auf eine Reise begeben, auch auf eine Reise und tritt in verschiedenen Situationen auf. Und es ist manchmal ist es so, dass man es vielleicht als Zuschauer gar nicht in der ersten Sekunde wiedererkennt, aber so
unterschwellig ist es immer, immer haften.
Ja, genau. Und es hält dann sozusagen die ganze Dramaturgie zusammen und bildet auch so einen Orientierungsbogen und nochmal eine zweite Ebene.
Wie arbeitet ihr beide denn auch zusammen? Also ihr habt ja Club der singenden Metzger, habt ihr auch die Filmmusik gemacht.
Absolut.
Ihr habt sogar den Preis für aus Bayern, ne?
Ja, den Bayerischen Fernsehpreis. Da haben wir noch anders zusammengearbeitet.
Ja, es ist tatsächlich immer projektabhängig, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Beim Club der singenden Metzger haben wir zusammen in Jonas Keller, Kellerstudio.
Zwei Monate.
Inzwischen haben wir jeder ein eigenes Studio und dann arbeiten wir manchmal auf Distanz. Manchmal arbeitet Jonas aus dem Filmtrailer heraus. Mhm. Und ich sitze dann in meinem Studio und wenn Jonas gerade dreht, übernehme ich dann meistens den größten Teil der Komposition. Und Jonas ist dann meine Inhouse-Redaktion. Bevor das dann an die eigentliche Redaktion rausgeht, schicke ich es erstmal Jonas und lasse es abnehmen.
Ja. Und ich bin
immer aufgeregter, seine Meinung zu hören zu seinen Kompositionen, als dann die eigentliche Abnahme. Das ist so, wenn er das schon gut findet, dann wird es wahrscheinlich schaffen.
Ja, aber es ist auch ein gutes Bindeglied als Schauspieler.
Nur dann tut es weh.
Das ist tatsächlich so.
Und das Schöne ist, ihr trefft jetzt bald Hans Zimmer, der eben die Musik geschrieben hat als Filmkomponist für The Tattooist of Auschwitz.
Ja.
Und den hattest du vorher schon getroffen in London bei der Premiere. Und jetzt trefft ihr euch nochmal zu dritt. Und da gibt es sicherlich vieles zu bequatschen.
In L.A., ja.
Im Juni. Wir müssen noch einen Termin finden.
Ja, das kriegen wir hin. Ja, wir wurden offiziell eingeladen von Russell Emmanuel, seinem Musical-Producer, und von Hans Zimmer und von Cara Talvi.
Ihr hört unsere Melodie?
Ja, nicht so
viel. Wir haben eine kleine Melodie. Die könnte auch von Hans Zimmer sein.
Auch sehr gut. Ja, könnte sein.
Ich danke euch, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke dir.
Morgen ist der Blatt neu sitzen. Morgen ist die liebe Ilka hier. Und dann geht es um das Liebesleben der Vögel. Ernst Paul Dörfler, Ornithologe, kommt. Die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.